Willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline, dem Podcast, in dem wir herausfinden, was Menschen antreibt, die unsere Zukunft gestalten. Mein Name ist Sacha Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper und meine heutige Gästin hat mich in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Dina Reit ist Geschäftsführerin des Familienunternehmens SK Laser und sie ist jemand, der ganz bewusst den Weg ins Unternehmertum gegangen ist, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie aus erster Hand erfahren hat, wie hart dieser Weg sein kann. Dina bringt ein seltenes Gleichgewicht mit zwischen wirtschaftlicher Klarheit und kultureller Neugier, zwischen analytischer Stärke und künstlerischer Tiefe. Sie hat nicht nur Kunstgeschichte studiert, sondern auch schon als Kind verstanden, was es bedeutet, in einem Unternehmerhaushalt aufzuwachsen, mit allen Entbehrungen, die dazugehören. In unserem Gespräch erzählt Dina von ihrer Kindheit zwischen Fantasiewelten im Garten und Theaterproben, von einem Leistungsethos, das nicht von außen eingefordert wurde, sondern von innen aus sich herauskam. Und sie nimmt uns mit auf ihren Weg, vom Wunsch, Kuratorin zu werden, bis zur Erkenntnis, dass das Familienunternehmen vielleicht doch genau der richtige Ort für ihre Ideen und ihre Energie ist. Dina spricht offen über die Zweifel, die sie hatte und über die Kraft, die entsteht, wenn man Verantwortung nicht scheut, sondern bewusst übernimmt. Ich bin sicher, dass ihr aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen werdet wie ich. Jetzt wünsche ich euch viel Freude mit Dina Reit. Dina, wie können wir uns deine Kindheit im mir bis dato vollkommen unbekannten Dienstlaken vorstellen? Wie gibt es irgendein Bild, das dir in den Kopf kommt, was exemplarisch ist für deine Kindheit?
Sehr spannende Frage. Also wir hatten damals einen ganz langen Garten und ich war als kleines Kind so viel im Garten, unglaublich. Also nicht nur, um im Sandkasten zu spielen, auf der Rutsche zu rutschen oder zu schaukeln, sondern ich habe da meine eigenen Fantasiewelten aufgebaut in diesem riesigen Garten. Und ja, also der Garten ist für mich, und den habe ich immer noch so bildlich vor Augen, wie der aussah. Das war ganz toll da.
Ja. Als ihr dann nach Wiesbaden gezogen seid, warst du da okay mit? Oder hast du dich dagegen gewehrt, vielleicht eben auch aus Verbundenheit zu diesem Garten, in dem du so viel Zeit verbracht hast?
Also meine Mutter erzählt immer, dass ich ziemlich sauer auf sie war, also auf meine Eltern, dass sie dann gesagt haben, wir ziehen jetzt nach Wiesbaden. Das war ja für den Job von meinem Vater. Und ich hatte halt meine Freunde in Dienstlake und ich erinnere mich auch noch sehr gut an diese Freunde, die ich da hatte. Und ja, habe dann wirklich so die Türen zugeknallt. Unglaublich! Und aber andererseits erinnere ich mich an den Start in Wiesbaden auch total positiv. Also ich erinnere mich daran, wie ich in die neue Klasse gekommen bin. Ich erinnere mich, wie wir dann gewohnt haben. Und also das ist auch total positiv besetzt bei mir. Deswegen, ich glaube, ich war schon traurig dann wegen Dienstlaken. Und diesen Schmerz, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran, diesen Abschiedsschmerz. Aber diesen neuen, aufregenden Start, da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
Du nimmst bestimmt hier und da Kinder, Jugendliche wahr in deinem persönlichen Umfeld und könntest die wahrscheinlich mühelos beschreiben, was das für Menschen sind. Wenn du in Retrospektive auf dich selber zurückschaust in dieser Zeit, was für ein Kind, was für eine junge Erwachsene warst du damals?
Also ich war schon immer ziemlich so outgoing, ich war eher extrovertiert, war dann auch in der Theater-AG und habe das geliebt, in der Theater-AG zu spielen. Ich war immer schon auch so an den schön geistigen Dingen interessiert. Also ich habe Klavier gespielt, seit ich 5 bin, glaube ich. Dann habe ich die ganze, also Kunstgeschichte war wirklich so voll mein Thema, Literatur. Das waren alles Dinge, die ich schon sehr, sehr früh total zu schätzen gelernt habe und auch lieben gelernt habe. Und ich glaube, als Kind war ich sicherlich natürlich, als kleines Kind war ich was wilder, ja, eher so im Garten immer unterwegs und dann hinterher ging das eher dann hin zu diesen kreativen Sachen, die ich toll fand, weswegen ich mich ja dann auch für die Kunstgeschichte so interessiert habe, dass ich das sogar studiert habe. Und lustigerweise, ich war ja hinterher ziemlich gut in der Schule und am Anfang war ich das aber nicht so. Ja, also am Anfang war vielleicht so dieses Wilde, das hat mich damals noch nicht ganz so sehr interessiert. Und dann, ich würde so sagen, so ab dem Gymnasium ging das dann los, dass mich eben Leistung total interessiert hat und dass ich gute Noten schreiben wollte und dass ich, mir sind einige Sachen auch einfach so gekommen, ja, also ich hatte zum Beispiel für Mathe, das war für mich einfach total logisch und einleuchtend alles. Aber dann kam auch irgendwann ein Punkt, wo ich mich gut gefühlt habe, wo ich stolz drauf war, wenn ich eine gute Note geschrieben habe.
Wie war das bei euch zu Hause? Wurde diese Leistung in irgendeiner Weise gefördert, gefordert?
Ja, das wird ganz oft immer gefragt. Ja. Und meine Mutter, also die hat es ja überhaupt gar nicht verstanden, ja, dass ich so gute Noten andauernd geschrieben habe. Und sie meinte immer so, also, das muss für mich überhaupt nicht sein. Und Dina, also ich habe nie so gute Noten geschrieben. Und dann weiß ich noch, wie ich einmal, da hatte ich irgendwie ein Referat, nee, nicht ein Referat, sondern ein Vokabeltest. Und da habe ich nicht viel gelernt. Und der ist richtig, also ich weiß es nicht mehr, der war auf jeden Fall total schlecht. Ne? Vielleicht war es sogar eine 6, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und dann war ich wirklich total geknickt und meine Mutter so, Dina, ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja? Alles gut, hatte ich total oft so. Und mein Vater, muss ich dir ehrlich sagen, ich erinnere mich da nicht mehr so sehr dran, wie da die Reaktion meines Vaters war. Also später, so dann, so kurz vorm Abi, erinnere ich mich schon noch, dass mein Vater dann das schon ganz toll fand und stolz auf mich war, als ich dann so extrem gute Noten nach Hause gebracht habe. Aber so, keine Ahnung, fünfte, sechste, siebte Klasse erinnere ich mich dann nicht mehr so dran. Da ja. Weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht auch, weil mein Vater gar nicht so extrem viel zu Hause war in der Zeit. Ja.
So ist das mit Selbstständigen. Ja. Ja, man muss ja fairerweise sagen, damals überwiegend Männern. Ja. Ich selbst habe einen Sohn, der jetzt im Juni 8 Jahre alt wird und jetzt gerade die zweite Klasse beendet. Und er hat noch keine Schulnoten, aber schreibt jetzt jeden Freitag ein Diktat und jeden Freitag parallel auch noch so einen kleinen Mathe-Test. Und ich bin total fasziniert davon, dass er jede Woche irgendwie null Fehler mit nach Hause bringt und wow, richtig gut abschneidet. Nicht, weil er zu Hause so ein Chaot ist, vielleicht auch. Aber ich finde es total spannend zu sehen. Meine Frau, wir hatten jetzt gerade diese Woche ihre alten Zeugnisse uns angeschaut, zu dritt. Da gab es überwiegend Einser. Meine alten Zeugnisse möchte ich gar nicht rauslegen, um ihm nicht die andere Benchmark zu zeigen. Andererseits ist es ja irgendwie auch schön, wenn man sehen würde, dass jemand, der in der Schule maximal mittelmäßig war, trotzdem noch irgendetwas mit sich gemacht hat. Ja. Du hast das gerade gesagt, deine Mutter war da eher so beschwichtigend und hat versucht, den Leistungsdruck rauszunehmen. Mhm. Kannst du dir selber erklären, woher der bei dir kam? Also woher dieser Ehrgeiz kam?
Also ich weiß, dass ich schon sehr früh verstanden habe, dass mein Vater irgendwie Chef ist. Und dann habe ich auch kapiert, dass mein Opa, der war ja auch selbstständig und das da hat mein Onkel dann übernommen. Und also dieses Unternehmertum und so weiter. Und dass das irgendwie cool ist, wenn man so selber entscheiden kann, wie die Sachen laufen. Und ich glaube, das habe ich super früh kapiert. Ja, ich weiß noch, wie ich im Kindergarten irgendwie mal gesagt habe, ich komme aus einer Familie von Chefs. Und das, glaube ich, hat mich total begeistert und das fand ich sehr früh ziemlich toll. Ja, ich glaube, zum Beispiel, ich war dann auch Klassensprecherin.
Ich wollte gerade fragen, warst du Klassensprecherin?
Ja, in der Grundschule war ich Klassensprecher. Ich überlege gerade, war ich auch im Gymnasium nochmal Klassensprecher? Kann schon sein, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber solche Sachen, das habe ich immer gerne gemacht. Ja? Also das fand ich immer gut und ich hatte auch das Gefühl, dass das so vielleicht auch was ist, was ich eben aus der Familie so mitgegeben bekommen habe. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man so Klassensprecher und sowas schon ist, dass man dann auch noch denkt, ja, und jetzt muss ich auch noch hier Top-Noten schreiben, ganz vorne mit dabei. Ja? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen über diese Schiene gekommen ist. Ja,
ja. Unternehmertum hat ja viele Facetten. Du hast gerade eine angesprochen, Chef sein, Entscheidungen treffen. Hattest du irgendwelche negativen Beobachtungen wahrnehmen können, irgendetwas, was du gesehen hast, was vielleicht weniger gut ist, was dich unter Umständen dann in der Folge auch hat zweifeln lassen, ob das für dich das Richtige sein könnte?
Ja, absolut. Also ich wollte das ja gar nicht ins Unternehmen reingehen. Als mein Vater jetzt SK Laser gegründet hat, der hatte ja ein, zwei Gründungen in seinem Leben und SK Laser, die Gründung, die habe ich als extrem entbehrungsreich für uns als Familie erlebt. Mhm. Also viele denken ja, ach, du wirst Unternehmer und dann, keine Ahnung, bringst du die Millionen, Milliarden nach Hause. Ja. Und das war eben bei uns nicht so. Und mein Vater ist dann, wir sind nach wie vor noch in Urlaub gefahren, Aber das waren eben dann ein bisschen andere Urlaube und mitunter ist mein Vater auch gar nicht mitgefahren. Ne? Also mein Vater hat so viel gearbeitet und ich habe schon auch diese Sorgen, die meine Eltern in der Zeit hatten, das habe ich schon irgendwie mitbekommen, auch wenn sie das jetzt nicht vor uns ausgetragen haben, aber das kriegst du irgendwie mit. Und auf einmal hat mein Vater erstmal von zu Hause aus gearbeitet und und dann ging halt irgendwie dann das erste Büro und dann das nächste Büro und das war alles halt ganz klein und ich habe dann als Kind auch immer ein bisschen mitgeholfen, also am Anfang so ein bisschen im Büro, ein bisschen was mal gelasert und dann kam das irgendwann, dass ich auch mal auf Messen dabei war. Als Studentin war ich ja super viel auf Messen, das war so einer meiner Studentenjobs quasi. Und also ich habe ganz klar dieses sich selbstständig machen, Unternehmertum, also ein Unternehmen aufzubauen, als eine ganz harte Geschichte kennengelernt und nicht eben als diese Herrenjahre, ja, sondern das waren eben erstmal so die Lehrjahre.
Ja.
Und wie viel klein, man muss sich um alles kümmern. So habe ich das eben abgespeichert damals und deswegen war das für mich ganz klar, also ich will das auf gar keinen Fall weiterführen, SK-Laser, ja, das ist ja unendlich viel Arbeit und alles ist von meinem Vater abhängig und dann kam eben, also ich hatte dann ja Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, habe ein Doppelstudium gemacht, auch da wieder Ehrgeiz getrieben, ja. Und dann dachte ich eben, ich werde Kuratorin im Museum und hatte dann auch einen Prof, der mich empfohlen hat für das Städel in Frankfurt, was ja so eines der Top-Museen ist. Und da dachte ich dann damals auch, boah, jetzt geht meine Karriere los. Ab jetzt sky's the limit, ja. Und dann fing ich da an und merkte, boah, das ist ja überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich dachte, im Museum hast du die ganze Zeit mit Kunst zu tun und hast eben auch mit diesem Aspekt, den ich so liebe, an der Kunst zu tun. Ja, also dieses Eintauchen in Gedankenwelten, Eintauchen in andere Zeiten, verstehen irgendwie so die große Wahrheit, die hinter so wirklich guter Kunst steht, was mich auch so fasziniert daran. Und ja, das war aber überhaupt nicht die Realität.
Wir kommen gleich nochmal darauf, welche Knöpfe dein Vater dann bei dir gedrückt hat, dass es dann am Ende doch dazu kam, dass du zu SK-Laser gekommen bist. Ich würde tatsächlich gerne noch ein paar Schritte zurückgehen. Wir haben über dich als Schülerin gesprochen, über deine Ambitionen als Schülerin. Du hast gerade schon angedeutet, du hast in der Theater AG warst du aktiv und hast es eben auch als sehr wichtigen Schritt in deinem Leben im Vorfeld benannt. Was gab dir das? Also ich vermute, es war nicht nur das Schlüpfen in andere Rollen, sondern wahrscheinlich auch die Bühne selber.
Also es waren ganz viele Sachen. Die Bühne selber war sicherlich auch einer von den Sachen, die mich total gereizt hat. Ich meine, du steigst ein als Fünftklässler und dann hast du erstmal so Rollen. Also ich hatte in meinem ersten Stück durfte ich zwei Sätze sagen und das hat mich wirklich, ich weiß noch, wie ich meiner Oma dann am nächsten Morgen gesagt hat, boah, Oma, hast du gesehen, wie sehr meine Knie gezittert haben? Ja, also diese vollkommene Anspannung und danach dann Entspannung, wenn es dann alles gut geklappt hat bei der Premiere und wir haben irgendwie.
Weißt du noch, welches Stück es war?
Ja, das war Leonce und Lena von Georg Büchner.
Wow.
Und da durfte ich so einen Diener spielen.
Und das war in der fünften Klasse?
Ja. Du, wir haben wirklich absolute, also echt krasse Stücke haben wir damals gespielt.
Also ich meine, Leonce und Lena hatte ich erst im Deutsch-Profilkurs in der 11. gelesen oder vielleicht sogar schon in der 10., aber holla, also mit 11 Jahren.
Ja, aber die großen Rollen, also Leonce oder Lena, wurden ja auch von denen gespielt, die, keine Ahnung, also ich weiß nicht mehr, wie alt die damals waren,
ja.
12., 13. Klasse oder so waren. Ne?
Okay.
Also das heißt, und ich eben als kleiner Fünftklässlerin, habe dann da so einen Diener gespielt und durfte dann zweimal so einen Satz sagen. Und das war wirklich ganz, ganz, ganz groß für mich. Und die Stücke insgesamt, die wir da gespielt haben, also Lysistrate, wir haben wirklich krasse Stücke gespielt, sehr, sehr früh schon.
Wir haben Lysistrate auch gespielt im darstellenden Spiel. Ich hatte das tatsächlich, bei uns gab es keine Theater-AG, ich hatte das in der 12., 13. Klasse, deinem Abitur, musste ich mich, glaube ich, entscheiden, entweder das oder Musik. Und ich habe mich gegen Musik entschieden, nicht unbedingt für darstellendes Spiel, aber bei Lysistrate hatte ich auch also wirklich eine richtig beschissene Zweisatzrolle mit sehr viel Präsenz auf der Bühne.
Ja, das ist der Chor. Der Chor ist ja bei Lysistrate so groß. Und das ist, also im Endeffekt, ich meine, ich war eine Sechstklässlerin bei Lysistrate und das ist ja dieser Geschlechterkampf, um den es da total geht.
Genau.
Und also das, und dann meine Mutter hat damals die Kostüme gemacht bei uns.
Oh, wow.
Also wirklich ganz toll. Und dann waren die Frauen alle in solchen so Rottönen angezogen. Die Lysistrate, weiß ich noch, die hatte so eine rote Hotpants und dann so ein goldenes Paillettenoberteil an. Also wirklich so Power Woman Deluxe, ja, mit so geilen Stiefeln noch. Sah so, so cool aus. Und die Männer waren alle in so Grautönen. Die kamen dann da ja aus dem Krieg so zurück, ne? Und dann die Frauen da auf den Barrikaden, ah, wir lassen uns gar nichts mehr sagen. Und, also es war ganz, ganz, ganz toll. Aber ja, auch da hatte ich, war ich halt Chor und ich glaube, das war's. Das war, glaube ich, meine Rolle bei Lysistrate.
Ja, ich fand es wahnsinnig anstrengend, auf der Bühne zu stehen, ohne Text zu haben.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. In anderen Stücken, wo ich meinetwegen auch nur wenig Text hatte, aber dann eben auch dann auf diesen Moment quasi mich vorbereiten konnte, war das für mich viel, viel einfacher, als die ganze Zeit wie in diesem Lysistrate-Chor die ganze Zeit auf der Bühne zu stehen oder lange Passagen auf der Bühne zu haben und dann nichts sagen zu können, sondern diese Körperspannung rüberzubringen und in der Rolle zu sein. Ich fand es schwer.
Ja, das fand ich ganz okay. Ja, also habe ich jetzt nicht negativ in Erinnerung. Und du hattest ja vorhin gefragt, was war so das, was Spaß gemacht hat oder warum ich das gern gemacht habe. Also ich glaube, auf jeden Fall auf der Bühne stehen und da auch mal glänzen dürfen, im Rampenlicht stehen dürfen, das fand ich ganz toll. Aber wenn ich jetzt an die Zeit mich zurückerinnere, dann war das ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl. Diese Theater-AG, diese Gruppe, wir haben uns eigentlich immer nur Freitagnachmittags nach der Schule getroffen. Aber dann, wenn es so auf die Premiere zuging, dann haben wir uns auch an den Wochenenden getroffen. Und da bist du natürlich zusammengeschweißt. Also diese Gruppe, das war unglaublich. Ja, da hast du da dein gesamtes Wochenende in der kalten Turnhalle verbracht und hast dann da gespielt bis zum Gehtnichtmehr. So toll. Und dann dieses Lampenfieber, diese Vorbereitung. Wir durften im kleinen Haus in Wiesbaden auftreten bei der Premiere. Dann hinter der Bühne dieses professionelle Make-up, was wir dann da von der Maske bekommen haben. So toll, was für unglaubliche Erinnerungen. Und ja, und dann durftest du halt mit denen zusammen sein, die viel älter waren als du. Und das war einfach mega. Also es hat mir so Spaß gemacht. Und es hat mir auch so dieses Gefühl gegeben danach, wir haben zusammen das geschafft.
Gab es bei euch eine treibende Kraft, die dieses Gemeinschaftsgefühl ganz besonders gefördert hat?
Also ganz klar unser Theaterlehrer damals, der Ulrich Pössnicker, der später auch mein Leistungskurslehrer in Kunst war. Ja. Habe ich ja also wirklich eine prägende Person. Und ich glaube, so in der Gruppe selber hatte ich eigentlich, ich meine, natürlich gab es dann mal ältere Schüler, aber dadurch, dass ich die ja von der 5. bis zur 13. Klasse habe ich in der Theater-AG gespielt, dadurch war für mich schon eher immer die Gemeinschaft. Ja? Also wir alle zusammen und wie wir uns dann irgendwie eingesungen haben vor den Theaterauftritten, das war einfach, wir standen dann im Kreis und dann alle zusammen so FIFA, FIFA und dann Humba, 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 so. Ja, es war einfach toll.
Mega cool. Du hast gerade deinen Lehrer angesprochen, bei dem du dann eben auch Leistungskurs hattest. Was hat ihn für dich besonders gemacht? Also warum war er eine so stark prägende Figur für dich?
Na, ich glaube, er hat uns alle, also sowohl in der Theater-AG als auch im Leistungskurs, immer sehr ernst genommen. Und hat aber trotzdem immer, also das war wie so ein Mentor, der auch eine Entwicklung von der Person so im Blick hatte. Also in der Theater-AG, wir waren ja, sag ich mal, ein bunt gemischtes Häufchen. Und da waren Leute, die hatten vielleicht auch mal Probleme zu Hause. Und da hatte, also diese Theater-AG unter der Leitung von dem Ulrich Pössnicker, das war wie so ein Safe Space, würde man jetzt heute sagen. Ja, also da konnte man hinkommen, man durfte einfach sein und durfte sich dann vielleicht auch nochmal auf der Bühne ausspielen. Und ja, das war toll. Also und ich weiß auch noch, dass der uns eben immer mal wieder so ein bisschen gepusht hat an unsere Limits, ja, Dinge zu tun, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm für uns waren. Also ob das jetzt zum Beispiel war, wie du jetzt sagst, auf der Bühne stehen und eben nichts sagen und dann eben Körperspannung haben und trotzdem einfach eine, also diese Bühnenpräsenz zu haben, ja, und auch im Hintergrund eben agieren können. Und jede Rolle, egal wie klein sie ist, kann fantastisch sein und kann super beim Publikum ankommen. Also ich weiß noch, ich hatte, wann war das? Genau, in der 6. Klasse, auch Lysistrate war das, und hatte eine Freundin von mir, hat die eine Frau gespielt, die sich einen Helm unter die Kleidung steckt und die tut dann so, als wäre sie schwanger und versucht eben aus dieser Stadt rauszukommen, um ihren Mann wieder zu treffen. Ja? Und diese Freundin von mir, die ist da wirklich auf die Bühne gestürzt mit so einem Bauarbeiterhelm, hatte die dann da drunter. Und die hat da, oh, ich bin so schwanger, das geht, komm. Ja, und also es war so lustig, wie sie das gemacht hat. Und alle konnten sich hinterher an die erinnern. Und im Endeffekt, keine Ahnung, die war vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Minuten auf der Bühne. Und also zum Beispiel solche Sachen, die zu verstehen, ja, du musst nicht die Hauptrolle spielen, um trotzdem glänzen zu können, das war ganz toll für mich.
Hast du seinetwegen Kunstleistungskurs genommen oder war das einfach nur ein schöner Zufall?
Ich würde sagen, Kunstleistungskurs habe ich ganz hauptsächlich wegen meinen Großeltern genommen. Die haben uns immer viel in Museen mitgenommen. Meine Oma hat viele Kunstbücher zu Hause, hat mir da viel gezeigt. Und so diese Liebe dazu, die habe ich erstmal von meiner Großmutter erfahren. Und dass der Pörsnicker dann auch noch, als mein Theaterlehrer dann auch noch den Kunstkurs gemacht hat, das war natürlich genial, ja, super. Und das fand ich ganz toll. Und habe das dadurch auch besonders gerne gemacht. Aber also interessanterweise waren auch ein paar aus der Theater AG dann im Kunstleistungskurs. Und lustigerweise war ich auch mit ein paar von denen auch im Mathe-Leistungskurs. Also irgendwie war das so eine Kombi, die bei uns in der Stufe dann einige gewählt haben.
Was ja wirklich ungewöhnlich ist, ne? Also zwei Bereiche, die so fertig sind.
Total.
Du hast dich dann ja, hast du gerade schon angedeutet, Kunstgeschichte studiert. Hattest du da einen Kampf mit dir oder irgendeine Auseinandersetzung mit dir, ob es das wirklich werden sollte? Weil ich kann mich daran erinnern, dass viele bei uns im Abitur gerne etwas gemacht hätten, was jetzt nicht klassisch BWL oder Jura oder Medizin gewesen wäre. Und dann so ein bisschen die Angst hatten vor der brotlosen Kunst. Was mache ich damit? Was werde ich damit? Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn du aus einem Unternehmerhaushalt kommst, in dem die ganze Zeit gemacht wird und entschieden wird und dann bist du Chef. Ne? Ja. Also das, was du beschrieben hast, dass Kunstgeschichte zumindest Fragen aufwerfen kann. Dina, was willst du damit werden? Oder gab es das bei euch zu Hause gar nicht?
Also ich habe ja erstmal gar nicht Kunstgeschichte studiert. Ich habe ja angefangen mit Wirtschaftswissenschaften. Und damals hatte ich schon sehr viel überlegt, was studiere ich jetzt? Ich habe sogar auch mal über Theater nachgedacht. Aber ja, also Schauspiel. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Und das war tatsächlich nach einem Gespräch mit Herrn Pörsnicker, der da halt schon so ein bisschen gesagt hat, oh, Dina, schon brotlose Kunst, musst du überlegen, ob du das willst. Bist du das wirklich? Und da habe ich mich dann dagegen entschieden. Und da hatte ich überlegt, ach, was mache ich jetzt? Also ich habe über Jura nachgedacht, ich habe über Wirtschaftsinformatik nachgedacht. Ich hatte auch mal nachgedacht, ob ich nur so Maschinenbau mache, aber irgendwie habe ich damals gedacht, boah, dieser musische Teil von mir, der ist da ja gar nicht drin. Und ja, dann habe ich einfach mal Wirtschaftswissenschaften studiert, weil das ist irgendwie so safe bet, also so eine sichere Bank. Und dann nach dem zweiten Semester habe ich gemerkt, dass ich irgendwie gefühlt furchtbar viel freie Kapazität noch habe. Also ja, ich habe das ganz gut hinbekommen mit dem Studium und fand das irgendwie so relativ easy. Und dann habe ich gedacht, komm, ich hatte immer so ein bisschen über Kunstgeschichte auch nachgedacht, jetzt mache ich das mal dazu, ne? So zum Spaß. Und es war für mich aber schon immer wichtig, dass ich dieses Wirtschaftsstudium gut zu Ende bringe. Und genau, dann habe ich eben parallel diesen zweiten Studiengang angefangen. Philosophie war dann als Nebenfach irgendwie dabei. Und dann mit der Zeit habe ich halt gemerkt, das hat mir einfach riesig Spaß gemacht. Ich fand es so spannend. Und also mein Wirtschaftsstudium hat mir übrigens auch Spaß gemacht. Manche Fächer mehr als andere. Also ich weiß noch, Makroökonomie fand ich, das war nicht so mein Fach. Aber es gab andere Fächer, die fand ich ganz toll. Und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, so zum Ende des Wirtschaftsstudiums, dass ich dann eben überlegt habe, du, ich glaube, ich mache das mit der Kunstgeschichte. Und ich glaube, meine Eltern, also ich habe da gar nicht so eine Erinnerung so direkt dran, ob die da irgendwie was Krasses zu gesagt hätten oder so. Nee, das war dann halt einfach irgendwie so. Ja? Also ja, mein Vater sagt jetzt, er hätte damals schon so gedacht, oh Mist, ja. Er hätte sich natürlich am liebsten gewünscht, dass ich irgendwie Elektrotechnik oder irgendwie sowas studiere. Aber ja, also es war dann halt irgendwie so vorbei quasi für ihn. Und ja, und dann dieses mit der brotlosen Kunst, das kam eigentlich dann, als ich im Museum war, ist mir da wirklich so, ist der Groschen gefallen, ja, als ich das dann so ein bisschen mal angeschaut habe und dann irgendwie gesehen habe, dass da mitunter sogar auf den Führungsebenen die Leute ja so viel verdienen, was halt irgendwie bei uns hier bei Escalaser so das ganz normale Gehalt ist, ja. Und da habe ich so gedacht, nee, also irgendwie passt da irgendwas nicht. Und ja, und dann ja. Aber das war nicht der einzige Grund. Ja, also das war sicherlich auch ein Grund. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, was so insgesamt die ja, Jobchancen nach so einem Kunstgeschichtsstudium sind, dann ist das mitunter schon schwierig. Aber für mich echt so ein Riesengrund war, dass im Museum die Entscheidung, was hängt dann hinterher in der Ausstellung, die wir hier gerade planen, nicht vom Museum, nicht vom Kurator, sondern von den Banken getroffen wurde. Ja, also die großen Kunstsammlungen haben jetzt in Frankfurt eben spezifisch die Banken, also Deutsche Bank, DZ Bank, die Deutsche Börse. Und wir hatten damals eine ganz tolle Ausstellung geplant zu den Becherschülern. Und dann ja, waren halt da irgendwie diese Kunstwerke, die wir dann alle leihen wollten. Und wenn die dann halt gesagt haben, nee, das kriegt ihr aber nicht, dann war es halt so, ja. Und irgendwie war das so eine, also irgendwie war ich so, hä? Aber wir haben ja alles geplant, wir haben ja die ganzen Texte gelesen und aufgestellt.
Naja, zumal man ja auch sagen muss, dass es ja auch eigentlich sogar in deren Interesse ist, wenn Kunst ausgestellt wird unter bestimmten Bedingungen, weil es wertsteigernd ist.
Ja, genau, aber also bei denen war dann, also die, das ist jetzt auch nicht, dass die da böswillig so edgy-badgy so gemacht haben, sondern die hatten halt irgendwelche anderen Gründe, ja, dass das gerade woanders ausgeliehen war oder dass das irgendwo gerade hängt und ganz wichtig ist, dass das da hängt, was weiß ich. Ja. Okay. Aber es gab halt manche Sachen, da hatten wir dann so ein gewisses Konzept und dann hat das halt nicht, ist das Konzept nicht aufgegangen. Hm. Dann musst du dich damit halt arrangieren. Und das hat mir halt nicht so gefallen und mir hat halt auch nicht so gefallen, dass du im Museum, also diese Abhängigkeit von diesen unterschiedlichsten Akteuren, die du da hast, die ist schon relativ hoch. Ja, und außerdem habe ich ja die ganze Zeit nur Excel-Listen und irgendwelche Word-Dokumente erstellt. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt viel mit Kunst zu tun gehabt. Und da habe ich gedacht, also mit dem Laser habe ich jetzt vielleicht nicht so eine innige Dream-Beziehung so, ja. Aber wie ich das vielleicht eben mit der Kunst im Gegensatz dazu habe oder hatte. Es hat sich bei mir jetzt doch einiges gewandelt. Aber eigentlich, also ob ich jetzt eine Excel-Liste über ein Kunstwerk erstelle, wo dann halt drin steht, also irgendwelche Fakten, ja, von wem, von wann, wie groß, wo ist es jetzt, also solche Dinge, dann kann ich das im Endeffekt auch über eine Lasermaschine machen. Das ist relativ egal.
Okay, aber jetzt lass uns mal vielleicht so ein bisschen auf die nicht-binäre Welt gucken, in der es nur Laser und nur Kunst gibt.
Natürlich.
Also die Welt stand dir in gewisser Weise offen. Also du hast in Frankfurt studiert, du hast dein Studium abgeschlossen. Du warst dazwischen in London und Lyon.
Lyon kam später. Ich war in London, habe ich Auslandssemester gemacht während meines Bachelors, genau. Mhm.
Genau, und ich springe jetzt trotzdem mal ins Jahr 2019, als du zu Escalaser gegangen bist oder als du dich dafür entschieden hast. Das war ja wahrscheinlich auch nicht eine Nacht, in der du drüber geschlafen hast, sondern eine fortwährende Auseinandersetzung. Du hast diese Erfahrungen gemacht im Museum, die du gerade beschrieben hast, die nicht positiv war, die letztlich ein Ideal, das du vor Augen hattest, das sich nicht erfüllt hat. Gab es noch einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D, andere Unternehmen, die du gerne gesehen hättest, auch in der Kunstwelt, muss man ja fairerweise sagen, gibt es ja Auktionshäuser oder vielleicht auch Galerien, in denen du hättest wirken können, die vielleicht nicht ganz so trocken sind und die dir die Freude an der Kunst hätten erhalten können? Oder waren dann da einfach die Güterabwägung, was du auch schon gesagt hast, dass finanzielle oder generell die Möglichkeiten, sich selbst zu erfüllen, so beschränkt, dass du gesagt hast, Das mit der Kunst war es jetzt.
Ja, also es ist tatsächlich während dieser Kunst, also dieses Museumsausfluges, ist die Entscheidung gefallen für mich. Und die Entscheidung ist aber erstmal fürs Unternehmertum gefallen. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Und warum habe ich mich dafür entschieden? Da waren ein, zwei Aspekte. Einmal war das der Lifestyle des Unternehmers. Dann also diese Gestaltungsfreiraum, mhm, und sicherlich auch finanzielle Aspekte, aber eben schon auch dieses, so wie ich das halt von Papa kannte, ja, ich bin Unternehmer, ich kann da mein Ding durchziehen, ich kann entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite. Und ich hatte ja auch damals schon, also ich weiß noch, wie wir irgendwie im Urlaub mal zusammen waren und mein Vater dann so eine, ja, strategische Entscheidung irgendwie spezifisch zu den Produkten getroffen hat. Und da konnte ich so mitentscheiden, ja, das fand ich cool. Und das waren die Aspekte. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich gründen möchte.
Ja.
Und das wäre vielleicht auch ein Thema dann gewesen, was zu der Zeit irgendwie was näher an einem an mir war, weil ich jetzt auch mal sagen muss, als Student hat man ja, man kennt ja noch nicht so viel und man hat noch nicht so unendlich spezifische Interessen. Ne? Und ich glaube schon auch, dass eine Gründung besser funktioniert, wenn man sich eben sehr gut in einem bestimmten Thema auskennt und sehr spezifisches Wissen hat. Und also damals, erstmal hatte ich jetzt nicht so die schlagkräftige Idee, aber ich hatte ja dieses Erlebnis von der Gründung. Ich wusste ja, was Gründung bedeutet. Weil ich das eben bei meinem Vater erlebt habe. Und dann war, ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal einen Kumpel, der, da war ich, keine Ahnung, 15 oder sowas, und der hat damals zu mir gesagt, boah, ich hätte so gerne deine Möglichkeit, in ein Unternehmen einzusteigen und das weiterführen zu können. Und da habe ich mich dann damals wieder dran erinnert und habe so gedacht, ja, eigentlich schon eine geile Chance. Da kann ich einsteigen. Und damals waren ja die Fahrwasser, in denen Escalaser dann war, auch schon ein bisschen ruhiger. Das war 2016, 2005 wurde es gegründet. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon eine gute Chance. Und pff, ja, vielleicht sollte ich doch, also habe ich darüber nachgedacht. Und habe natürlich auch mit meinem damals Freund, jetzt Mann, darüber nachgedacht. Und dann kam eben diese Entscheidung und das habe ich meinem Vater damals auch gesagt, du, ich möchte ins Unternehmen einsteigen.
Und er fiel aus allen Wolken, weil er längst damit abgeschlossen hatte, weil du ja dich eigentlich für einen anderen Weg entschieden hast, oder hatte Tränen in den Augen, weil er seine Träume erfüllt gesehen hat?
Also so dramatisch war es nicht. Mein Vater, also er hat sich gefreut, weil das natürlich für ihn auch eine Anerkennung irgendwie von seinem Werk ist. Mhm. Er hatte damals gedacht, dass er das Unternehmen verkaufen würde. Mhm. Und ich glaube aber noch nicht, dass er zu dem Zeitpunkt das hundertprozentig schon geglaubt hat, dass ich das machen werde. Weil ich hatte noch nicht den Master und ich war schon sehr klar da drin, dass ich auf jeden Fall den Master noch machen will. Und dann habe ich den Master eben in Management gemacht. Und währenddessen hatte er so ein, zwei...
Darf ich dich fragen, entschuldige, ja, war die Wahl für das Studienfach auch schon damit verbunden, dass du ins Unternehmen gehen möchtest?
Ja.
Okay.
Also von mir auf jeden Fall.
Also das heißt, du hattest dir selber schon einen Weg skizziert, wie du dann auch tatsächlich die Skills dir aneignen kannst, um dieser Verantwortung gerecht zu werden?
Ja, also auch da hat mein Vater natürlich wieder gesagt, dass am besten es wäre, wenn ich jetzt irgendwie so Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren würde. Aber erstmal war das natürlich für mich nach diesen zwei Bachelor, einmal Bachelor of Science, einmal Bachelor of Arts, aber eben in Wirtschaftswissenschaften, in Science, war das gar nicht mehr möglich, dann einen Master in, keine Ahnung, Elektrotechnik eben zu machen. Und dann hatte ich schon auch eher, dass ich so gedacht habe, okay, Papa, ganz ehrlich, du hast auch Wirtschaftswissenschaften studiert, dann kriege ich das auch hin, wenn ich den Master in Management mache. Ja, also das war damals die Denkweise.
Entwaffnendes Argument.
Genau. Und ich habe dann hier an der Apps, also das ist ja ganz nah auch bei uns zum Unternehmen, das Studium dann gemacht, konnte eben dann auch noch mal ein bisschen mehr, also ich hatte ja schon gesagt, messen und sowas, also habe dann auch hier ein paar mehr Einsätze noch mal gehabt im Unternehmen. Und während der Zeit hat mein Vater aber schon ab und zu dann nochmal so Käuferinteressenten hier gehabt, das weiß ich. Und ich weiß dann auch, da war so ein Punkt, wo er so ein bisschen so hopp oder top so eine Situation hatte und mich dann nochmal gefragt hat, also willst du jetzt wirklich das Unternehmen übernehmen? Und ich so, ja, ich will. Andererseits bist du natürlich, weißt du, du bist so ein junger Mensch. Ich war, als ich das gesagt habe, vielleicht 26, vielleicht schon 27. Nee, ich war noch 26. Mit 27 bin ich dann ins Unternehmen reingegangen. Und da ist schon viel Unsicherheit auch dabei. Also du sagst es und denkst so, ja, ist schon eine gute Sache. Aber andererseits sind da ja so viele Dinge von abhängig. Also kommst du dann wirklich ins Thema rein? Hast du dann wirklich Spaß bei der Geschichte? Ist es dein Ding? Andererseits, also wenn du es dann machst und quasi jetzt der Käufer, den mein Vater da hätte, der wird es dann doch nicht, dann ist da ja auch irgendwie die Altersvorsorge von meinen Eltern, die zu gewissen Teilen damit drin hängt. Also das sind alles so Sachen, das ist an Verantwortung. Damals hatte ich nur eine Unsicherheit gespürt, aber als ich dann eingestiegen bin, habe ich diese Verantwortung wirklich als eine Wand an Verantwortung empfunden. Sehr, sehr brachial.
Und du bist ja auch nicht als Chefin eingestiegen,
nee,
sondern als Trainee. Ich habe das selber in meinem unmittelbaren Umfeld erlebt. Meine Frau ist in das Familienunternehmen eingestiegen. Nicht ganz so, wie es bei dir der Fall gewesen ist, als Trainee. Das hat sie sich aber gewünscht. Mhm. Und sie ist halt relativ schnell auf die Geschäftsführerrolle gewechselt, weil das einfach vonnöten gewesen ist. Sie hatte damals die Erfahrung gemacht, dass sie das Gefühl hatte, nicht alle hätten auf sie gewartet. Und es gäbe Vorurteile, weil sie eben auch fachfremd war, so wie es ja bei dir auch der Fall gewesen ist. Dass Leute sagen, naja, das ist halt die Tochter vom Chef oder jetzt die Juniorchefin. Hattest du diese Vorurteile gespürt oder wurdest du tatsächlich mit offenen Armen empfangen?
Also ich habe die Vorurteile nicht gespürt. Möglicherweise hat das irgendjemand gedacht, keine Ahnung, habe ich nicht erlebt. Ich habe diese ganzen negativen Gedanken, die habe ich mir schon selber alle gemacht. Also da musste gar nicht jemand anderes sich die machen. Also man ist sich selber ja manchmal der größte Feind und die Mauern im Kopf, wie ich sie so nenne, die hatte ich und die musste ich erstmal einreißen. Und die Mauern waren eben, also auch wenn ich erst als Trainee eingestiegen bin, die Verantwortung war sofort da. Weil du machst es eben nicht, um da auf Ewigkeiten Trainee zu bleiben, sondern du machst es, weil du das Teil übernehmen willst. Und aber erstmal warst du ja einfach nur Mitarbeiterin. Nee, die wussten schon, als sie mir das hier alles erklärt haben, dass ich das dann irgendwann auch mal leite. Ja? Und die Verantwortung wirklich ist brutal. Und ich glaube, und weißt du, mitunter sind das ja sogar rationale Argumente, die Leute da sagen, von wegen hätte doch gar nicht sein müssen, dieses Gefühl. Aber wer das erlebt hat, der kann das nachvollziehen. Und wenn du es nicht erlebt hast, kannst du es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Das ist so ein bisschen mein Learning aus der Nachfolge. Weil ich habe es ja selber früher nicht erwartet. Also ich habe zum Beispiel selber früher gedacht, Nachfolge wäre einfacher.
Ja.
Und ich habe jetzt nicht gedacht, ich komme hier hin und lege mir die Füße hoch. Aber ich dachte, es wäre viel einfacher. Und die ersten anderthalb Jahre waren eine sehr heftige Zeit, eine sehr prägende Zeit auch für mich in meinem Leben, in der ich extrem wachsen musste, weil du bist eben dann doch sehr jung und trägst doch Verantwortung und kommst dann eben auch in eine Führungsrolle rein, musst unglaublich viel lernen, also fachlich musste ich super viel lernen und du musst dir selber auch dann erstmal vertrauen können in dieser neuen Situation. Und das war geprägt von super viel Zweifel bei mir.
Glaube ich dir sofort. Hattet ihr von Anfang an einen Zeitplan, wie dieser Übergang stattfinden sollte?
Nee. Die ersten 2 Monate haben wir so gedacht, Nachfolge passiert nebenbei. Und ich hatte dann im Büro von meinem Vater, was jetzt mein Büro ist, einen Tisch, hatten wir da hier so 2 Tische reingestellt. Und dann haben wir so gedacht, ja, ich muss einfach nur quasi miterleben, wie mein Vater das macht. Und dann kann ich das auch. Und also nach 2 Monaten war ich komplett runtergerockt. Ich dachte so, um Gottes Willen, wie soll ich das jemals schaffen? Ja? Ich kann nicht beim Zugucken 30 Jahre Erfahrung einfach so aufsaugen. Das ist ja große Überraschung. Und dann haben wir eine Beraterin reingenommen. Das hatte mein Vater damals auch vorgeschlagen, was eine super Entscheidung war. Und dann ging das erst los mit diesem Traineeship. Und dass ich also mit allen mal zusammengearbeitet habe, auch Maschinen selber gebaut habe und sowas. Und die Beraterin hat dann mit uns einen Meilensteinplan aufgestellt. Und dann ging das eigentlich erst los mit der Nachfolge. Das davor war Panikmache.
Ja, aber schön, dass ihr einen Weg für euch gefunden habt, um letztlich auch einen Weg vor Augen zu haben. Du hast gerade von dieser Verantwortung gesprochen. Du hattest das Bild der Wand und da klang jetzt relativ wenig Lust
raus, sondern eher die, ja, wie so ein Bleigewicht, das dich runtergezogen hat. Mittlerweile trägst du ja tatsächlich die Hauptverantwortung für dieses Unternehmen. Dein Vater ist noch da, aber jetzt in einer anderen Rolle. Wir kommen gleich nochmal dazu. Gab es irgendwann einen Moment, an dem du gesagt hast, Verantwortung ist eine feine Sache?
Ja, also das wünschen sich alle immer, dass da der große, glorreiche Moment kommt und auf einmal ist die Erleuchtung und das Leben strahlt in Gold. Aber nein, das ist so nicht gewesen. Also das ist ein schrittweiser Prozess. Und natürlich sind da diese kleinen Siege so auf dem Weg, ja, wo dann irgendwie ein Kunde zu mir sagt, boah, was haben Sie denn studiert? Schon irgendwas Technisches, oder? Solche Dinge passieren und das sind diese Glücksmomente, die einem helfen, dieses Selbstbewusstsein zu sammeln. Und trotzdem ist das, ja, es ist ein schrittweiser Prozess. Und ich sag dir ganz ehrlich, am Anfang war das auch ein schweres Bleigewicht. Und ich hatte irgendwie so diesen Traum und dieses Ziel, dieses Unternehmen zu führen. Aber ich wusste eben nicht, ob ich das schaffen kann. Ich wusste nicht, ob ich es schaffen kann. Also ob ich das von den fachlichen Kompetenzen schaffen kann. Ich wusste nicht, ob ich das persönlich schaffen kann, weil ich auch noch so jung war und als Frau und bla bla bla. Und dann mit der Zeit, ja, kommst du eben rein und baust das auf. Und dann denkst du ja am Anfang auch, ich muss alles genauso machen wie mein Vater. Und dann merkst du irgendwann, nee, du kannst diese Rolle gestalten. Und genau das ist es ja auch, warum du den Job gewählt hast, weil ich eben entscheiden kann, natürlich ein, zwei Sachen muss man machen, das ist klar. Aber ich habe eben auch einen großen Anteil an meinem Job, den ich gestalte und der mir dann viel Freude bereitet. Aber da musst, also erstmal musste ich da hinkommen. Ja, das machst du eben nicht von Tag 1 an, sondern das baut sich mit der Zeit auf.
Ja, aber was ich mir noch als ganz fundamentale Frage stelle, die auch nicht eine ist, aber ihr seid hier eben nicht nur Vorgänger und Nachfolgerin, sondern Vater und Tochter. Und das sind ja im besten Fall zwei verschiedene Strukturen und zwei verschiedene Rollen, die ihr habt. Und dann werden sie trotzdem miteinander vermischt und vermengt. Und Dinge, die bei der Arbeit nicht gut laufen, nimmt man wahrscheinlich trotzdem mit nach Hause. Und umgekehrt. Also man hat ja auch privat irgendwelche Herausforderungen, die unter Umständen im Unternehmen eine Rolle spielen. Hattet ihr da für euch irgendein Regelwerk aufgesetzt, wie ihr es schafft, euch als Vater und Tochter zumindest in dieser Konstellation nicht zu entzweien? Oder sind da auch die Fetzen geflogen und tun es vielleicht heute immer noch?
Nein, für mich war, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und die war Familie über Firma. Mhm. Und das hört sich hart an, aber ich habe beschlossen, für mich und mein persönliches Lebensglück, mir ist es wichtig, dass ich Weihnachten noch mit meinen Eltern feiern kann und dann gehe ich lieber raus oder was auch immer, aber ich werde nicht alles auf Firma setzen und die Familie dabei entzweien lassen. Also das war für mich einfach eine grundsätzliche Entscheidung. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, diese Entscheidung auch mal für sich zu treffen und zu überlegen, wie sind eigentlich meine Prioritäten. Wir haben dann irgendwann so einen Modus entwickelt, ja, wo man zum Beispiel dann gesagt hat, boah, Papa, also jetzt gerade lass mal nicht über die Firma reden. Es ist gerade Samstag, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen entspannen. Und das war sicherlich auch für mich, musste diese Trennung schärfer sein, als ich auch ins Unternehmen so reingekommen bin und das eben auch viel mit Stress und Persönlichkeitswachstum und all diesem verbunden war. Jetzt ist das für mich um einiges entspannter geworden, weil ich das mehr beherrsche, das ganze Thema. Und deswegen kann ich jetzt auch mal so am Wochenende darüber reden. Ja? Und ich weiß auch, dass wir mal so Momente hatten, wo mein Vater dann sowas gesagt hat, so, oh Dina, ich als dein Vater, und dann eben was gesagt hat, was zum Beispiel mitfühlend war, ja. Und da noch auch nochmal diese Rollenabgrenzung ist dadurch auch nochmal besser gelungen. Also viele fragen ja immer, was sind so die Tipps der Nachfolge? Und ein paar Sachen musst du einfach durchstehen und du musst auch ein bisschen dickes Fell entwickeln, weil das System Familie basiert auf Liebe und basiert auf Gleichheit und das System Unternehmen basiert eben auf Leistung und basiert auch auf Unterschiedlichkeit. Hm. Also ich liebe alle meine Kinder gleich viel, aber ich möchte, dass mein Geschäftsführer eben performt. Und dafür kriegt er auch ein anderes Gehalt. Das sind sehr unterschiedliche Dinge, die da gemischt werden. Einfach jetzt so als Grundsysteme. Ja. Ich glaube natürlich, es ist nicht hundertprozentig machbar, dass du dieser Clash, der zwischen den zwei Systemen entsteht, dass du da nicht mal irgendwann einmal über irgendeine Grenze drüber getreten bist. Aber ganz ehrlich, also 95% haben wir geschafft, das gut zu kommunizieren und das gut zu trennen, sodass wir jetzt die letzten Weihnachten auch wieder zusammen gefeiert haben. Also auch dazwischen die, aber das ist ongoing bei uns und wir sind schon wieder am Überlegen, wie wir, keine Ahnung, dann nächstes Jahr zusammen in den Skiurlaub fahren, weil wir einfach uns wirklich gerne haben.
Ja, was nicht selbstverständlich ist, dass man diesen Prozess so gut hinbekommt. Wie ist das für deinen Mann und deine Mutter, die ja euch ja auch in zwei unterschiedlichen Rollen erleben? Sagen die auch manchmal, ey, Freunde, es ist Samstag oder Weihnachten oder was auch immer, könnt ihr mal rausgehen und eure geschäftlichen Angelegenheiten irgendwie vor der Tür besprechen?
Ja, also erstmal, wenn du das so sagst, sowas würden wir gar nicht machen. Ja, also Weihnachten zum Beispiel, natürlich, also das bleibt raus. Mal am Wochenende, ja. Und dann muss man ja sagen, meine Mutter arbeitet ja zweimal die Woche hier im Unternehmen. Das heißt, die kennt sich auch mit ein paar Sachen so aus, ja. Mitunter reden wir dann auch da zusammen. Also zum Beispiel gestern Abend haben wir zusammen Abend gegessen und da haben wir auch mal kurz dann über die Firma gesprochen. Hm. Ja. Und das Lustige ist dann ja, also zum Beispiel mein Mann, der dann auch dabei saß, der kennt sich dann ja auch schon so ein bisschen aus, weil der kennt ein bisschen die Leute, der ist ja auch immer hier und dann kennen den alle und dann, also ein paar Sachen kriegt er ja mit, das ist ja ganz normal. Ja, also und dann reden wir mal kurz darüber und dann hören wir auch wieder auf und dann reden wir über was anderes. Ne? Ganz normal. Und ich glaube zum Beispiel mit meinem Mann, der ist ja auch Unternehmer, der hat sich ja selbstständig gemacht vor ein paar Jahren und hat jetzt eben auch ein Unternehmen aufgebaut. Die machen Software für Fitnessstudios, so Operating Software. Und ich sehe das zum Beispiel als ein riesen Asset und als einen ganz großen Vorteil, dass ich mit meinem Mann über Unternehmertum reden kann und über diese täglichen Herausforderungen. Weil, also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt einen Mann, der das überhaupt nicht versteht, was das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand kündigt, ja, und was für existenzielle Ängste mit irgendwelchen Dingen verbunden sind, die ja, da irgendwie zusammengeführt sind, eben auf so einer Geschäftsführerebene, dann, also ich glaube, da würde ich mich vielleicht auch ein bisschen einsam fühlen. Also es gibt ja so diesen Spruch, lonely at the top. Und dadurch, dass ich meinen Mann habe und auch meinen Vater, mit denen ich immer über diese Dinge reden kann, ist das nicht so ein Gefühl, was bei mir so stark ist, ja.
Das kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch mindestens beruhigend, eine Unternehmerin zu Hause zu haben, die für mich eher so die Rolle einer Aufsichtsrätin in meinem Kopf hat und von der ich weiß, dass dieses Lonely at the Top dann gar nicht mehr so lonely ist, wenn du jemanden hast, mit dem du das in Gänze besprechen kannst. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Du hast geheiratet, bevor du ins Unternehmen eingestiegen bist. War das eine bewusste Entscheidung oder hat es sich einfach so gefügt?
Das war einfach so. Also der Serge hat ja miterlebt, wie ich mich für das Unternehmen entschieden habe. Der hat da auch so ein bisschen seinen Senf dazu getan und dann haben wir halt geheiratet und danach bin ich halt eingestiegen. Also das war einfach so.
Die Rolle deines Vaters hat sich über die Jahre genauso wie deine total verändert und ihr habt ein quasi Ende vor Augen, was seine Tätigkeit angeht. Das ist jetzt in einigen Monaten, wenn ich das richtig sehe, der Fall. Mit welchen Gefühlen schaust du in diese Zeit?
Ja, so ein bisschen gemischt. Also mein Vater arbeitet ja jetzt Teilzeit bei uns, also 2,5 Tage die Woche. Und zum Ende des Jahres ist er dann raus. Ich meine, natürlich, der ist ja jetzt nicht verschwunden von der Erdfläche. Ich kann ihn nach wie vor fragen und der wird mir zur Seite stehen. Das ist schon klar. Aber eben hier aus diesem Operativen ist er dann komplett raus. Und ja, also gemischte Gefühle, weil einerseits finde ich das schon auch klasse, weil ich, wir haben schon manchmal so diese Situation, hätte ich früher nie gedacht, aber dass mein Vater eben irgendwie in der Sache nicht mehr so drin ist, das nicht mehr so genau weiß und dann kommt er hier hin und sagt, also ich sage jetzt mal, warum ist das Regal so eingeräumt, ja? Und das muss jetzt, dann nimmt er jemand und sagt, also das müssen wir jetzt anders strukturieren, ja? Mal Regal umbauen, ja? Und dann komme ich dazu und, nein, das haben wir extra so gemacht. Und also solche Situationen haben wir jetzt doch ab und zu mal, was jetzt nicht schlimm ist. Aber ich glaube, dass das halt schon cool ist, wenn das dann nicht mehr so ist. Und dann, was aber schon halt so ein bisschen schade ist, ist, dass wir einfach nicht mehr zusammenarbeiten, uns nicht mehr jeden Tag, oder jetzt tun wir auch nicht mehr, aber so häufig sehen, weil ich das schon sehr zu schätzen gelernt habe, dass ich diese Zeit eben mit meinen Eltern zusammen habe, dass mein Vater und ich, wir haben ein sehr enges Verhältnis jetzt. Also wir hatten schon immer ein enges Verhältnis, aber das ist jetzt schon nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man auch so die Höhen und Tiefen des Unternehmertums gemeinsam erlebt. Und ja, es ist halt auch so diese Erfahrung, die mein Vater hat, die ist mit nichts wettzumachen. Also ich kann ganz viel Drive haben, ich kann große Freude an der ganzen Geschichte haben und viel machen und umsetzen und so weiter. Aber wir hatten zum Beispiel mal so eine Situation, das war letztes Jahr irgendwann, wir saßen am Tisch mit unterschiedlichsten Parteien und die eine Partei hat da so ein bisschen aufs Klötzchen gehauen und wollte uns dann so rannehmen. Und ich wäre in dem Augenblick, hätte ich das wahrscheinlich mit uns geschehen lassen, irgendwie, weil ich gar nicht wusste, also das so Kunden-Lieferanten-Verhältnis, ich war mir nicht, also ich hätte das einfach nicht dann gemacht. Und mein Vater hat sich dann da breitschultrig hingestellt, hat gesagt, also so lassen wir schon mal gar nicht mit uns reden. Wir beantworten keine ihrer Fragen mehr, bis hier der Ton sich ändert. Ja. Das war eine Handlung, die ich in der Situation nicht gemacht hätte, weil ich noch nicht an dem Punkt war. Und wo ich auch so froh bin, dass ich ihn dann auch als Vorbild habe, um mir sowas eben abzuschauen. Ja. Und dieses Grenzen setzen und das eben auch fürs Unternehmen zu tun. Also es war jetzt wirklich eine Sondersituation, was da passiert ist an dem Tag. Das fand ich super.
Hast du von deinem Vater gelernt, auch neben dem eigenen Unternehmen nach links und rechts zu schauen? Weil du machst recht viel. Also du hast Mandate, du bist hier auch in einer sehr sichtbaren Rolle als Diener, aber eben natürlich auch als Kopf des Unternehmens. Ist das etwas, was aus dir herausgekommen ist oder war auch da dein Vater unter Umständen Vorbild für dich?
Also mein Vater war immer das Gesicht des Unternehmens und der hat das meistens auf Messen gemacht. Also er war ganz viel auf Messen, unglaublich. 2019 haben wir 13 Messen als Aussteller gemacht. Und mein Vater war auf den meisten dieser Messen selber vor Ort. Das war schon immer so ein Thema, wie kriege ich das hin, dass ich das Gesicht des Unternehmens werde. Und was mein Vater nicht gemacht hat, ist, dass er irgendwie in Beiräten oder sowas dabei war. Das war aber immer so ein bisschen mein Traum. Ja. Ich fand das immer richtig cool, wenn zum Beispiel der Onkel von meiner Mutter bei einer Gießerei war der und war dann, keine Ahnung, in der IHK zum Beispiel engagiert. Und das fand ich immer super, wenn man halt sich auch gesellschaftlich so ein bisschen engagiert. Fand ich immer klasse.
Ja,
dann habe ich da irgendwie mit LinkedIn angefangen und das war damals jetzt nicht der große Plan. Also manche Leute denken ja, wir haben da 2020 uns überlegt, ja, in 5 Jahren wollen wir 50.000 Follower haben bei LinkedIn und damit dann die Messen großteils ersetzen. Nein, so war es halt nicht, aber das hat sich dahin entwickelt und ich hatte ja vorher so ein bisschen über diesen Gestaltungsspielraum gesprochen, dass man eben seine Rolle auch auf sich anpassen kann. Und ich musste ehrlich sagen, ich bin mega froh, dass ich diesen Gestaltungsfreiraum habe und dass ich den Job gerade habe, den ich da gerade ausfülle. Das ist schon richtig cool.
Jetzt bist du eine sehr sichtbare Person geworden oder du nutzt diese Rolle, um Sichtbarkeit zu erzeugen, muss man ja fairerweise sagen. Gab es da irgendwann mal Gespräche mit deinem Vater oder gibt es sie immer noch dahingehend, dass er Dinge nicht versteht, anders bewertet und dir sagt, Dina, aber so, das ist nicht deine Rolle? Oder hat er gesagt, na, du musst da noch viel, viel brachialer rein und noch viel sichtbarer werden? Also wirst du gebremst, wirst du beschleunigt, wie ist das?
Also am Anfang, da war ich ja auch noch nicht Prokuristin oder sowas, da habe ich da mit angefangen und mein Vater hat sich, glaube ich, schon gefragt, was macht die da?
Ja.
Und hatte mich aber damals jetzt nicht zurückgehalten, sondern hat mich machen lassen. Das war aber auch noch nicht so viel, was ich da reingebuttert habe an Zeit. Und dann hatte ich den ersten viralen Beitrag und danach war mein Vater Feuer und Flamme. Da haben dann irgendwelche Leute hier angerufen und wollten irgendwie Artikel mit Dina Reit machen. Und dann meinte mein Vater, oh Dina, jetzt müssen wir mal eine Agentur engagieren, die das dann für uns übernimmt. Da habe ich gesagt, nee, du, ich glaube, das muss authentisch bei mir bleiben. Das müssen meine Stories sein. Ich mache das nach wie vor weiter. Und dann kam eine Phase, in der wir, sage ich mal so, relativ gleich viel Verantwortung so übernommen haben. Und da war ich dann auf unglaublich vielen Veranstaltungen. Und da hat mein Vater mir immer gesagt, also Dina, du musst hier sein, du musst vor Ort sein, das geht so nicht und also das ist zu viel, was du machst und so. Was ja ganz lustig ist, weil er war ja immer auf den ganzen Messen, ne? Und aber ich habe das schon auch gesehen und auch so, ja, irgendwie schlecht, nicht so gut und bei mir ist auch ganz viel liegen geblieben und Aber andererseits hatte ich schon auch das Gefühl, wenn ich halt diesen Weg weitergehen möchte und da, ja, also diese Sichtbarkeit, die ja uns Aufträge bringt, die Mitarbeitende zu uns bringt, wenn ich das weiter verfolgen möchte, dann muss ich das irgendwie auch machen. Dann muss ich da eben auch was reintun. Und dann hatten wir, glaube ich, irgendwann mal so eine Messe. Und dann, bei uns war die ganze Zeit was los am Stand. Wir hatten gute Kontakte und da kamen viele Leute vorbei, die uns eben kannten, weil sie von mir irgendwie was mal gesehen haben. Und dann so bei den anderen Ständen drumherum, was auch mitunter Laserunternehmen waren, war nicht viel los, war schlechte Stimmung. Und dann meinte mein Vater so, Tina, das ist ja so super. Das ist alles wegen dir. Du musst das weitermachen. Das ist so klasse. Ja. Und ja, und ich habe ja die ganze Zeit immer weitergemacht. Ja. Ja, jetzt so seit, keine Ahnung, also seit einer Zeit ist es eben so, dass mein Vater da gar nichts mehr zu sagt, wenn ich so viel unterwegs bin. Und ich entscheide natürlich selber einfach, wie viel ist zu viel, weil viele Events und Veranstaltungen und Engagements haben mitunter ja auch einfach für mich den Effekt, dass das wie so ein Strudel und das ist auch ein bisschen zu viel dann mitunter. Das kriegt man gar nicht alles so richtig weggepackt. Wie jetzt dieses Jahr zum Beispiel der Mai, puf, so ein voller Monat für mich.
Und so ein kurzer Monat durch die vielen Feiertage.
Ja, und also ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, wo ich hier im Unternehmen dann ganz ruhig mich entspannt durch meine E-Mails durchwühle. genau, und jetzt, nee, also mein Vater fand das, ich glaube, er hatte erstmal relativ wenig Meinung dazu, dann hat das so ein bisschen kritisch gesehen, dann hat er gemerkt, ah nee, das ist super. Und ja, jetzt lässt er mich halt machen.
Stark. Ich stelle als letzte Frage, mittlerweile tatsächlich schon institutionalisiert, einen Ausblick, nachdem wir recht viel zurückgeschaut haben. Und die Frage lautet, wie wird die Dina in 40 Jahren, die dann vielleicht hoffentlich nicht mehr beruflich tätig ist und wenn doch, dann nur aus freien Stücken, wie wird sie auf die Dina in 20 Jahren zurückschauen?
Puh, ja, gute Frage. Also ich hoffe, dass ich in der Retrospektive sage, geil, da stand ich richtig im Saft und ich habe das wirklich alles wahrgenommen. Ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen, die richtigen Weichen gestellt, um das Unternehmen eben wirklich in die Zukunft zu führen und habe dabei mich vielleicht auch nicht irgendwie verzettelt oder selber vergessen oder was da alles passieren kann. Sondern ich bin loyal, ehrlich bei meinen Werten geblieben, habe das so gemacht, wie es für mich passt und habe einfach eine gute Zeit gehabt. Ja, also ich glaube, ja, wenn ich das hinterher sagen kann, dann wäre ich schon ziemlich happy.
Vielen, vielen Dank, Dina.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr Gästinnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.